Herzlich willkommen zur neuen Sustainable Podcast Folge mit Friederike und Jens. Heute haben wir eine ganz tolle Gästin und zwar die Johanna von Fechner Media. Hallo Johanna.
Hallo ihr beiden und danke für die Einladung.
Johanna, du bist Regisseurin, du bist Producerin, du bist Autorin und machst spannende Sachen. Was sind so deine Aufgaben?
Ich versuche, die Geschichten über Nachhaltigkeit, die uns eigentlich die ganze Zeit umgeben, wenn wir nur unseren Blick auch dahin richten, in wunderbaren Filmen einzufangen und ihnen Raum zu geben und Gehör zu schenken. Das beginnt bei der Konzeption von Ideen und Filmen und Geschichten über die Protagonistinnen-Suche, über die ganze Organisation, die Suche nach entsprechenden Partnern, sei das jetzt von Sendern im Fernsehen oder jetzt gerade auch bei unserem großen Kinoprojekt weitere Partner, die uns helfen, diesen Traum zu ermöglichen, bis dann eben zum Dreh, den Interviews am Dreh. Und im Schnitt auch die Regie. Also ich bin sozusagen, auf Englisch lässt sich das so schön ausdrücken, the keeper of the vision. Und ja, man kann es vielleicht auch als Projektleitung bezeichnen, so ganz heruntergebrochen.
Bist du denn darauf gekommen, überhaupt in diesen Bereich zu gehen und dann auch dich mit den ganzen nachhaltigen Themen zu beschäftigen? Was treibt dich da an?
Es war bei mir so ein ganz dynamischer Prozess irgendwie. Ich habe vor allem immer so das nächste Richtige getan, was sich für mich integer angefühlt hat. Und ich habe Medienwissenschaft studiert, also das ist mein theoretischer Hintergrund und habe dann eigentlich direkt im ersten Semester gemerkt, oh, mich interessiert vor allem Film und mich interessiert auch die praktische Seite vom Film und habe dann erstmal angefangen von Setrunner über Produktionsassistenz, Aufnahmeleitung bei studentischen Filmen oder dann auch bei einer größeren deutsch-französischen Koproduktion im Spielfilmbereich da so in der Branche Fuß zu fassen und reinzuschnuppern und meine Erfahrungen zu machen und irgendwie auch die unterschiedlichen Departments kennenzulernen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da gibt es noch eine ganz, ganz große zweite Leidenschaft in meinem Herzen, nämlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und zum Ende meines Studiums habe ich mir die Frage gestellt, ob ich mich wirklich zwischen diesen beiden Leidenschaften entscheiden muss oder ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, das zu integrieren. Und da hat mich dann mein Weg zu Greenpeace in die Videoredaktion geführt, nach Hamburg. Und das war für mich so ein ganz großer mentaler Türöffner vor allem, weil ich auf einmal gemerkt habe, es geht so. Ich kann all meine Leidenschaften kombinieren und kann auch sozusagen beruflich diesen Weg einschlagen. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen und im Zuge meiner Bachelorarbeit, die ich über das Thema geschrieben habe, wie Dokumentarfilme gemacht sein müssen, damit sie zu umweltverträglichem Handeln animieren können, habe ich meine jetzige Produktionsfirma entdeckt, nämlich Fechner Media. Und die hatten just in diesem Augenblick ein Produktions- und Redaktionsvolontariat ausgeschrieben. Und das war einfach ein Match. Und seitdem bin ich dort. Das ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her.
Das klingt ja total rund, aber ich muss, glaube ich, irgendwann darauf ansprechen, weil sonst auch Hörerinnen sich wahrscheinlich fragen, wie hast du das gemacht? Du bist ja total jung, eben auch so, wenn ich das so offen sagen darf. Und du bist jetzt schon seit 5 Jahren bei Fechner Media. Jetzt einfach wirklich von meiner Warte aus, können das andere auch? Oder hast du so viel Fachwissen schon gehabt, jetzt was Nachhaltigkeit anbelangt und so weiter? Und du hast gesagt, du hast dein Studium gemacht und so, aber bist ja auch dann unheimlich früh gestartet. Schaffen das andere auch? Oder kennst du andere, die das auch so gemacht haben wie du? Also das würde mich mal interessieren.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist keine Frage des Alters. Für alle, die da jetzt gerade zuhören und sich fragen, wie alt ich eigentlich bin, weil meine Stimme das vielleicht nicht verrät, ich bin jetzt 28, also auch nicht mehr so jung. Und ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege in die Filmbranche, oder auch in die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass gerade auch jüngere Generationen einen viel stärkeren Dringlichkeitsaspekt haben, in der Nachhaltigkeit aktiv zu sein. Und also ich finde die Frage ein bisschen schwer zu beantworten, weil das für mich wirklich nie mit meinem Alter irgendwie zusammenhängt, sondern einfach, dass ich, glaube ich, relativ früh wusste, was ich möchte und was ich irgendwie, wo ich mich weiterentwickeln möchte oder wozu ich auch einen Beitrag leisten möchte und auch kann und wo ich es noch nicht konnte. Und das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt immer noch Bereiche, in denen ich noch nicht so viel kann, mich einfach kontinuierlich versuche weiterzubilden oder bewusst in neue Erfahrungen hineinwerfe, in denen ich etwas lernen muss, weil das Wasser einfach kalt ist und man muss einfach schwimmen lernen. Genau deswegen kann ich nur alle, die das hier hören, ermutigen. Ich glaube, es ist vor allem erstmal eine Frage des Erkennens der eigenen Werte. Wenn ich weiß, was mir wichtig ist im Leben, dann finde ich, glaube ich, auch einfacher Wege, die dann irgendwie in einen beruflichen Kontext zum Beispiel zu übersetzen. Und eine Frage, glaube ich, auch so von Vorbildern. Also ich glaube, ich brauche überhaupt erstmal im Kopf die Vorstellungskraft, dass es geht, damit ich dann auch selber den Mut habe, die entsprechenden Schritte umzusetzen. Und das, ich mache die Erfahrung, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwo ankommt und dann ist es so, sondern man entwickelt sich ja permanent weiter und lernt permanent dazu und sucht permanent nach neuen Vorbildern. Und das so als diesen lebendigen Prozess zu gestalten, das macht es total spannend, das hält es irgendwie, das hält einen neugierig und das öffnet auch immer wieder neue Horizonte.
Jetzt, du hast ja gesagt, dass du auch bei Greenpeace warst und dass du gemerkt hast, dass dein Herz auch für die Nachhaltigkeit schlägt. Viele sagen ja, okay, wenn du was für die Nachhaltigkeit tun willst, dann gehst du irgendwie in den technischen Bereich und keine Ahnung, brauchst irgendwie Solaranlagen oder sowas. Was glaubst du denn, welchen Beitrag die Kunst und auch gerade in deinem Fall der Film zu, ich sag mal jetzt, der großen Transformation beitragen kann?
Ich glaube, jeder Bereich ist total wichtig und da auch nochmal anknüpfend an eure letzte Frage. Ich glaube, jeder Mensch hat ja auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Leidenschaften und wenn man das findet, worin man gut ist, wo man irgendwie auch einen Beitrag leisten möchte, dann ist das eigentlich das Beste. Von daher glaube ich, es ist alles. Also wir brauchen eine Transformation in der Wirtschaft, wir brauchen eine Transformation in unserem Finanzsystem, wir brauchen eine Transformation in der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, wie wir uns ernähren, wie wir leben, wie wir wohnen. Und wir brauchen auch eine Transformation in dem Bereich, welche Geschichten wir uns über die Zukunft erzählen. Und da sehe ich meine Aufgabe oder mein Herzensthema, weil ich die Erfahrung gemacht habe mit der jetzigen Art und Weise, und die ist sehr von Krisen und Problemen geprägt. Ich habe das an mir selbst erlebt, was es für eine emotionale Wirkung hat, und ich erlebe das auch ganz viel bei anderen Menschen, dass es nicht dazu führt, dass wir motivierter sind, uns einzusetzen oder konkreter wüssten, was wir tun können oder irgendwie Lust haben, uns mit anderen zusammenzuschließen, sondern dass wir eher verzweifelt sind oder ohnmächtig uns fühlen oder bei allem, was wir anfangen, eher den Eindruck haben, was ist das schon für ein Beitrag im Angesicht dieser riesigen multiplen Krisen unserer Zeit. Und es kommt ja auch alles auf einmal. Und dass das sozusagen Geschichten sind, die uns eigentlich eher lähmen. Und da glaube ich, kann Kunst total ansetzen, können Filme total ansetzen, können Podcasts total ansetzen, weil wenn sie konstruktiv sind, sie auf einmal so Möglichkeitsräume schaffen und auf einmal eben auch zum Beispiel uns diese Vorbilder ermöglichen und auf einmal uns selber die Gelegenheit geben, zu schauen, was ich vielleicht selber auch tun kann und wo ich vielleicht Hoffnung schöpfe, weil ich auf einmal merke, wie viel in vielen Bereichen schon passiert und längst schon in einem Wandel ist und es längst schon so tolle, großartige Menschen da draußen in der Welt gibt, die sich Tag für Tag in ganz unterschiedlichen Bereichen für diese große Transformation einsetzen. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich möchte auf jeden Fall konstruktive Formate machen. Ich mache ausschließlich konstruktive Formate. Also das heißt, ich berichte über Lösungen in meinen Filmen. Ich stelle tolle, inspirierende Persönlichkeiten und Menschen vor. Ich zeige, was möglich ist. Und das ist also diese Art von neuen Narrativen. Ich glaube, das ist Chance und aber auch Verantwortung von Kunst und Kultur.
Du hast jetzt viel von Vorbildern gesprochen. Magst du da auch Vorbilder nennen? Also es klang jetzt so, als ob sie sich auch verändern können. Das ist ja auch tatsächlich wahrscheinlich immer wieder so im Leben. Aber hast du da konkrete Vorbilder? Das ist die eine Frage und die andere Frage gleich. Woran arbeitest du denn konkret zurzeit? Also was machst du denn, was ist denn aktuell dein Projekt?
Oh, ich glaube, es würde so krass den Podcast-Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle Vorbilder aufzählen würde, weil es gibt da draußen echt richtig tolle Menschen. Gerade auch im Zuge der Recherche meines aktuellen Projektes kommen gefühlt jeden Tag 3 neue dazu, die ich bewundere oder deren Arbeit ich sehr schätze. Und vielleicht lässt sich es einfacher erzählen anhand der großen Filme meines Lebens, weil ich mal so Revue passieren lassen habe, dass eigentlich immer ein Film so für den nächsten Schritt bei mir verantwortlich war. Also ich habe damals, 2006 ist der, glaube ich, rausgekommen, da war ich 12 Jahre alt, mit meinen Eltern im Kino in Inconvenient Truth gesehen, den Film mit Al Gore. Und das hat mich wirklich wachgerüttelt. Das war wirklich so der initiierende Moment irgendwie für meine Nachhaltigkeitsreise und auch dieses Gefühl als kleines Mädchen, hier läuft was gehörig in die falsche Richtung und das muss aber nicht so bleiben, weil all diese Probleme, denen wir gerade gegenüberstehen, die sind ja menschengemacht. So, es geht vor allem darum, die schlechten Sachen zu lassen und die guten Sachen zu vermehren. Es ist kein Hexenwerk, es ist menschengemacht. Und dann ging es weiter, dann habe ich den Film Earthlings gesehen, da war ich vielleicht 16 oder 15 und bin zur Vegetarierin geworden seit diesem Tag. Und dann zum Ende meines Studiums habe ich den Film Tomorrow von Cyril Dion gesehen, mit Melanie Laurent auch. Und habe mich dann zu meiner Freundin umgedreht und habe gesagt, weißt du was, genau solche Filme will ich machen. Und das sind auf jeden Fall so Vorbildmomente für mich gewesen. Und ja, auch so mit jeder weiteren Veranstaltung, auf der man ist. Also jetzt letzte Woche war ich zum Beispiel beim Filmfest in München auf einem Panel zum Thema Filme machen in Zeiten des Klimawandels und habe auch im Zuge dessen die Regisseurin Laura Fischer kennengelernt. Die ist Regisseurin für Spielfilme und hat die Changemakers Initiative mitgegründet. Das ist quasi eine freiwillige Selbstverpflichtung von Filmschaffenden für mehr Nachhaltigkeit. Und ich war da auch eine der ersten Unterzeichnerinnen. Und auch in diesem Bereich sozusagen, also eigentlich für mich sind Vorbilder immer Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen, die mutig sind, die Dinge auch mal ausprobieren, ohne zu wissen, ob es klappt, die ihren Werten treu sind und die versuchen, in ihrem Wirkungskreis, in ihrer Branche oder ihrem lokalen Umfeld Dinge zum Besseren zu bewegen. Dinge in eine sozialere, in eine nachhaltigere, in eine gerechtere Richtung, in eine inklusivere Richtung zu bewegen. Und um auf deine zweite Frage zu antworten, woran arbeite ich gerade? Ich habe seit 2 Jahren oder vor 2 Jahren haben Karl Fechner, der Gründer und Geschäftsführer von Fechner Media, übrigens auch ein sehr, sehr großes Vorbild und Mentor für mich, der darf nicht unerwähnt bleiben an dieser Stelle, ein Wahnsinnstyp. Und mit dem haben wir zusammengesessen und haben so gedacht, eben ja, die Art und Weise, wie wir momentan dieses ganze Thema Klimakrise erzählen, das befähigt die Menschen, nicht selber aktiv zu werden. Und wir wollten aber auch noch einen Schritt weiter denken und eben nicht nur einen weiteren konstruktiven Dokumentarfilm machen, der dann ja vor allem Menschen erreicht, die es eigentlich schon wissen oder die schon Berührungspunkte zu den Themen haben, weil niemand geht sonst irgendwie in den Film zum Thema Nachhaltigkeit, wenn man damit überhaupt noch keinen Bezug hat oder keine Resonanz verspürt. Das heißt, wir sind zu dem Entschluss gekommen, wir müssen das Ganze weiterdenken. Und irgendwie hatten wir auch Lust auf Innovation so innerhalb unserer Branche. Das heißt, wir wollten so ein bisschen den Rahmen sprengen und sind zu dem Entschluss gekommen, einen dokufiktionalen, konstruktiven Kinofilm zu machen. Das heißt, wir kombinieren dokumentarische Lösungen mit einer mitreißenden Spielfilmrahmenhandlung, die eben auch Menschen erreichen kann und wird, die einfach Lust haben auf gute Unterhaltung, die Lust haben auf eine tolle Story, die Lust haben auf ein schönes Kinoerlebnis, die irgendwie mit ihrer Familie oder ihren Freundinnen ins Kino gehen wollen und jetzt per se gar nicht mal so unbedingt ein großes Interesse am Thema Nachhaltigkeit haben, aber dann auf einmal mit dieser Vielzahl an wunderbaren Lösungen und mit dieser emotionalen Reise, die Charaktere machen, konfrontiert werden und hoffentlich inspiriert werden davon. Und dieses Projekt heißt The Story of a New World. Und führt aber noch weiter als nur dieser dokufiktionale Kinofilm, weil wir gedacht haben, der beste Film nützt nichts, wenn er nur so ein kleiner weiterer Impuls oder Anstoß ist. Ne? Es ist ja nicht die Regel, dass man einen Film sieht und sein ganzes Leben umkrempelt. Also das passiert vielleicht, ich kann es aus eigener Erfahrung ja sagen, aber das ist ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Deswegen wollen wir das ermöglichen und initiieren und auch so ein bisschen aktivieren und kombinieren diesen Film mit Impact-Kampagnen in 50 Ländern dieser Welt. Das bedeutet, bei den Premieren, wenn ich den Film in meiner Stadt sehe oder ihr in Freiburg oder in Berlin oder wo auch immer, dass dann, wenn ich aus dem Film herausgehe, direkt im Kinofoyer oder davor so eine Art Impact-Festival noch stattfindet und damit einhergeht, wo dann nämlich lokale Initiativen, lokale Changemaker ihre Arbeiten vorstellen können, ihre Initiativen, ihre Vereine, ihre Projekte vorstellen können und man in einen direkten Austausch kommen kann. Weil letzten Endes, wir brauchen, glaube ich, schon so eine globale und utopische Vision davon, wie schön es sein kann. Aber Wandel passiert vor allem auch auf lokaler Ebene. Also es geht ja auch darum, dann im lokalen Maßstab die Dinge umzusetzen. Und dieses Think Global, Act Local, das ist, glaube ich, da sehr eingängig. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Schlüssel, um uns und ZuschauerInnen generell aus diesem, wir wissen alle, wie schnell man wieder im Alltag drin ist. Und da sozusagen so noch einen Cut zu machen und direkt Menschen zusammenzubringen. Und das Ganze ist auch wissenschaftlich sozusagen, also es wird einerseits wissenschaftlich begleitet, wir wollen den Impact auch messbar machen, wir arbeiten da mit Data Scientists zusammen und Verhaltenswissenschaftlern und Analysten, die auch schauen, wie viele der ZuschauerInnen danach wirklich ihr Handeln auch ändern oder sich für neue Themen interessieren oder wie sich zum Beispiel auch die Erzählungen auf Social Media ändern mit bestimmten Hashtags und so weiter, das kann man ja alles untersuchen. Und auf der anderen Seite ist auch diese ganze Konzeption, diese Impact-Kampagne darauf aufgebaut, dass wir sagen, was ist denn wirklich der größte individuelle Faktor, dass Menschen nachhaltiger handeln? Und das ist eben nicht, wie man so vielleicht annehmen könnte, irgendwie weiteres Wissen oder eine finanzielle Begünstigung oder eine finanzielle Strafe oder sonst was, wenn man umweltschädlich handelt, sondern es ist der größte Faktor ist sozusagen das Gefühl, dass mein Umfeld, mein soziales Umfeld nachhaltig handelt und von mir erwartet, dass ich das auch tue. Dieses Ding Peer Pressure. Und das erreicht man natürlich oder das kitzelt man so, wenn man dieses Impact Festival mit dem Film kombiniert, weil ich sehe, wie viel dann schon in meiner lokalen Community passiert. Und gleichzeitig, wenn ich mich dann dort vor Ort erkennbar mache und sage, ja, ich komme nächsten Dienstag zum Plenum, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich wirklich hingehe. Und wenn jetzt jemand denkt, das ist ja riesig groß, wie wollen die das schaffen? Wir arbeiten da mit in ganz vielen internationalen Organisationen zusammen, Greenpeace ist zum Beispiel dabei, und initiieren diese Kampagnen in lokalen Kontexten. Es sind jetzt mittlerweile schon über 1500 Supporter und Supporterinnen dabei aus allen möglichen NGOs, Vereinen, Unternehmen, Initiativen, Privatpersonen, Prominente, WissenschaftlerInnen, InfluencerInnen. Also das ist ja, einfach, wir verfolgen so total dieses UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 17 Kollaboration. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eure kurze Frage, was auch ein sehr großes Projekt.
Das klingt aber immer total toll und mein Psychologin-Herz schlägt natürlich höher, was du gemeint hast, das ist auch diese Theory of Planned Behavior, ne? Dass man sagt, okay, ich brauche das Gefühl, ich habe die Kompetenz dazu, ich muss das Gefühl haben, dass das, was ich mache, auch was bringt. Und natürlich, mein Umfeld muss es gut finden. Also die Leute, die ich cool finde, sollen das auch cool finden. Von daher finde ich das ein mega Ansatz, wie ihr das macht. Kannst du denn vielleicht schon sagen, du hast gesagt, ihr habt super viele Partner, aber wenn ihr jetzt nach Berlin kommt zum Beispiel, wen ich dann da treffe oder ist das noch nicht so klar?
Da sind wir noch, also wir sind jetzt gerade in der Pre-Production nennt sich das. Also wir finanzieren dieses ganze Vorhaben unabhängig. Wir sind jetzt zu 70% finanziert. Alle, die das hören und vielleicht auch als Sponsoren dabei sein wollen oder als Impact-Investoren oder sich jetzt schon ihr Ticket im Vorverkauf kaufen wollen, können das gerne tun. Ich glaube, ihr blendet dann die Webseite sicherlich in der Caption ein. Genau, also da sind wir jetzt gerade in der Planung und Pre-Production. Wir sind gleichzeitig in Finalisierung des Drehbuchs, mittendrin in den weltweiten Recherchen für den dokumentarischen Teil. Haben da jetzt nächste Woche wieder einen sehr, sehr großen Workshop dazu. Und deswegen, wir sind jetzt sozusagen im Kickoff dieser Impact-Kampagne mit ersten Partnern an Bord. Aber das wird vor allem dann in einigen Monaten weiterentwickelt, wenn der Film dann auch gedreht ist und so weiter. Also da, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wer da in Berlin dann bei der Premiere dabei sein wird, aber ich kenne natürlich total tolle Initiativen in Berlin, sowas wie die ganzen solidarischen Landwirtschaften zum Beispiel, ne? Oder Reinventing Society sei an der Stelle unbedingt erwähnt. Ich habe mit denen die große Freude gehabt, das Transformation Bootcamp machen zu dürfen, auch so als Weiterbildung für dieses Projekt. Und die setzen Realutopien um, kann man sagen. Und also so, die will ich natürlich unbedingt dabei haben.
Ja, die kenne ich auch. Ich weiß, dass der Linus, der hat ja auch so ein tolles Buch gemacht, wo man auch Städte als Realutopien sehen kann, ganz grün und ganz toll. Und er geht ja in die gleiche Richtung zu sagen, wir müssen das zeigen, wie es anders geht.
Genau, das könnt ihr auch spannend verlinken. Utopia 2048, Lino Zedius ist übrigens auch einer unserer Botschafter bei The Story of the New World.
Ja, interessant.
Also Shoutout an Lino an dieser Stelle.
Ja, super cool. Du hast gesagt, ihr macht jetzt auch so Workshops dazu und ihr guckt, recherchiert jetzt ganz viel. Wie machst du das denn? Weil ich meine, wir sprechen jetzt mit dir, du bist jetzt eine Person, aber das ganze Thema ist ja so wahnsinnig komplex. Wo holst du dir das Wissen her und mit wem arbeitest du dann zusammen?
Total schöne Frage, weil so ein Projekt setzt man natürlich nie alleine um. Zuerst einmal, ich habe ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die das mit mir gemeinsam realisieren. Also allen voran mein Co-Regisseur Kai Fechner für den dokumentarischen Teil und unser Doku-Team sozusagen. Und auf der anderen Seite aber auch unsere fiktionalen Co-Produzenten, die heißen Silver Reel. Lukas Beckenbauer sei an der Stelle erwähnt, ganz, ganz toller Kollege auch, der dieses Projekt ganz maßgeblich mit voranbringt. Wir haben eine ganz tolle professionelle Autorin für das Drehbuch. Und all die sozusagen dokumentarische Recherche ist ganz eng begleitet von internationalen WissenschaftlerInnen. Wir haben mittlerweile mit über 60 WissenschaftlerInnen gesprochen aus dem Bereich Transformationsforschung. Gestern war auch so ein Hammertag, da hatte ich morgens mit einem Circular Economy Experten Gespräch, dann mit einer ganz tollen Frau, die im Bereich Sustainable Finance aktiv ist und dann noch mit einer unglaublichen Person, einer unglaublichen Frau, die das ganze Thema Gesetzgebung revolutioniert und mit ihrem Institute for Legal Transformation. Und das ist, also wir holen uns einfach die Experten und Expertinnen mit ins Boot, weil das sind natürlich die Menschen, die da jahrzehntelang zu forschen, die da die besten aktuellen Projekte kennen, an denen man das hautnah miterleben kann. Und ansonsten besteht mein Tag ganz viel gerade auch darin, ganz viel zu recherchieren und zu lesen und auf Netzwerken unterwegs zu sein, mit Menschen zu sprechen und ja, so wirklich die besten und innovativsten Projekte da ausfindig zu machen, weil man könnte da eine hundertteilige Serie zu machen, ne? Also falls Netflix das jetzt hört, ruf mich einfach an, total gerne. Gibt ganz viele Geschichten da draußen, die erzählt werden sollten. Und ja, wir haben uns halt entschieden, das vor allem als Kinofilm erstmal anzulegen. Wir denken das mit der Serie tatsächlich auch schon mit. Ist aber jetzt auch noch nicht so riesig spruchreif. Aber genau, der Kinofilm vor allem, weil wir eben da die Möglichkeit haben, das mit dieser Impact-Kampagne direkt zu verbinden. Das ist was anderes, wenn man jetzt persönlich zu Hause einfach am Laptop eine Serie guckt.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn, dieses Projekt auch. Das heißt aber wahrscheinlich, der Film würde wahrscheinlich 2023 dann richtig rauskommen. Ja,
ja, genau. Die Zuhörer hören jetzt natürlich mein Nicken, sehen mein Nicken nicht. Wir haben uns ja hier noch in der Zoom-Schalte. Genau, also das kommt aber auch darauf an, wann wir jetzt die letzten 30% der Finanzierung schließen können. Dann können wir es genauer sagen. Wir planen momentan mit Ende 2023. Aber das liegt so ein bisschen in irgendwelchen höheren Mächten, wann die Finanzierung da jetzt geschlossen werden kann. Dann können wir es verbindlicher sagen.
Und wie ist es, weil du ja wirklich auch sagtest, du warst jetzt bei dem Filmfest in München, hast du das Gefühl, dass insgesamt die Szene sich so ein bisschen bewegt? Also es gibt da sicher viele tolle junge SchauspielerInnen, würde ich vermuten, RegisseurInnen, aber es gibt wahrscheinlich auch andere, die, ich sag mal, ganz klassisch jetzt würdest produzieren. Du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, dieses Green Shooting. Gibt es da mehr jetzt in Zukunft Menschen, die dann auch sagen, wir wollen grüne Filme drehen? Und ich erinnere mich daran, es gab ja schon mal eine grüne Produktion bei einem Film, bei einem Tatort, glaube ich, ne? In Freiburg damals. Wird es da mehr geben insgesamt?
Es gibt mittlerweile sogar 100 grüne Produktionen, die wurden 2020 und 2021 vom Arbeitskreis Green Shooting initiiert. Ich habe eine dieser Produktionen mit umsetzen dürfen als Regisseurin. Das ist eine nicht fiktionale Kurzfilmreihe über Energie-, Klima-, UmweltpreisträgerInnen gewesen hier in Sachsen, in meinem Heimatbundesland. Genau, und natürlich, also da bewegt sich auf jeden Fall was in der Branche. Seit 2017 wurde dieser Arbeitskreis Green Shooting gegründet und da sind mittlerweile Sender wie die ARD, der SWR und ZDF dabei, Produktionsfirmen wie Konstantin und die UFA, Streamer wie Disney Plus und Netflix, Filmförderungen und Filmverbände. Und das ist wirklich einmalig, dass da so alle gerade zusammenkommen. Es wurden da 21 Mindestkriterien definiert, was eine grüne Produktion sozusagen ausmacht. 18 davon müssen eingehalten werden, damit man als grüne Produktion gilt. Und ab nächsten Jahr soll das auch für Förderungen sozusagen verbindlicher werden. Also in dem Moment, wo ich gefördert werden möchte von deutschen Bund- oder Länderförderungen, muss ich gewisse Green Shooting-Kriterien nachweisen. Und da bewegt sich schon was in der Branche. Für mein aktivistisches Herz natürlich noch ganz schön langsam, viel zu langsam, angesichts auch unserer großen Verantwortung eben, ne, als Geschichtenerzähler. Also ich glaube, da gibt es noch so diesen Irrglauben. Ich war also wie gesagt, letzte Woche da beim Filmfest in München und auf einem Panel war dann so auf einmal dieses, ah krass, die wurden grün gedreht, das sieht man den Filmen ja gar nicht an. Ja, ach, so, ja, sieht man den Film nicht an. Und also das ist so das eine, ne? Also wirklich da auch den Geist zu öffnen, wie ich CO2-Emissionen oder Äquivalente einsparen kann beim Dreh, angefangen von, wie bewege ich mich zum Drehort. Was gibt es dann dort zu essen? Wie baue ich Kulissen jetzt? Ich bin dokumentarisch unterwegs, da ist das jetzt nicht der Fall, aber bei uns ist tatsächlich so, bei dieser Kurzfilmreihe, auf die ich gerade angesprochen habe, war der größte Faktor, und das denkt man immer gar nicht, der größte Faktor war die Unterbringung, weil es eben in Deutschland auch noch nicht so viele bio- oder ökologisch zertifizierte Unterkünfte gibt, erst recht nicht im sächsischen Hinterland, muss man dazu sagen. Wir haben halt ausschließlich in Sachsen gedreht für dieses Projekt. Und auch dann so Themen wie elektrisch betriebene Transporte, wenn man dann doch mal mit größerer Technik oder größerem Team unterwegs ist, das ist noch so ein bisschen schwierig. Aber das kommt, denke ich. Und auf der anderen Seite finde ich einen total wichtigen Aspekt von grünen Produktionen ist vor allem auch die inhaltliche Ebene. Also was, und da sind wir wieder beim Peer Pressure, Friederike, für dein Psychologinnenherz, was zeige ich in diesem Film? Und etabliere es damit als gesellschaftliches Normal. Wie sind meine Charaktere unterwegs oder meine Protagonistinnen? Was essen die? Holen die sich to go so? Also es muss ja überhaupt nicht sein. Und da gibt es so viele Stellschrauben, wo man überlegen kann, wie man die Geschichten erzählt, was man zeigt. Und ja, da ist auf jeden Fall so, der Samen ist gesät und das Pflänzchen ist auch schon so aus der Erde gekommen und wird gerade von allen möglichen Seiten gegossen. Ist jetzt aber auch noch kein stattlicher Baum. Also da muss schon auch noch mal was passieren in unserer Branche.
Ich bin total gespannt. Du hattest jetzt auch schon viel von den Emotionen gesprochen, dass ihr vor allem die Emotionen auch ansprechen wollt. Was hat denn jetzt, du hast ja schon viel recherchiert und ihr seid ja auch schon gestartet. Welche Geschichte hat dich denn bis jetzt so am meisten bewegt oder berührt?
Wenn ich da jetzt eine rauspicken würde, würde ich so vielen anderen Unrecht tun. Ich kann die Frage nicht beantworten. Weil, also.
Du kannst ja nicht sagen, was hat dich am meisten berührt, sondern was einfach eine Geschichte, wo du sagst, das hat dich berührt, auch wenn ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich viele gibt.
Also ich finde vor allem die indigene Perspektive auf die großen Themen unserer Zeit sehr berührend, weil sie A, total unterrepräsentiert ist, B, so einen wichtigen holistischen Ansatz hat und C, eigentlich so wegweisend sein kann für all die Zukünfte, die da sein könnten. Und da möchte ich einfach nur jeden einladen, sich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und sich das herauszunehmen, was da am meisten dann irgendwie resoniert mit einem, weil ich glaube, gerade diese Perspektive, wir sind nicht abgetrennter Teil des natürlichen, zirkulären Systems auch. Wir sind auch nicht abgetrennt von unseren Mitmenschen und wir sind auch eigentlich nicht abgetrennt von uns selber. Obwohl wir das leider dann so gerade auch in unseren Industrienationen und irgendwie kapitalistischen geprägten Werten und mit all dem Konsum, der uns umgibt und all dem, also wir sind dem ständig ausgesetzt, aber müssen ja, wir können ja selber uns da ja reflektieren, wie wir damit umgehen wollen. Und das hat mich persönlich sehr berührt, also so dieser Verbundenheitsaspekt. Ich glaube, wir haben eine enorme Verbundenheitskrise auch, weil wir uns nämlich als irgendwie dem außen vorstehend betrachten und irgendwie die Natur als unser Rohstofflager und ja, irgendwie das sehe ich einfach komplett anders. Und da hat mich die indigene Perspektive sehr erreicht, tut sie nach wie vor. Ich freue mich total drauf, wenn wir diese Perspektive in The Story of a New World mit einbringen könnten. Und ja, das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber das ist das, was ich gerade geben kann.
Ich sage schon mal, es klingt wahrscheinlich komisch, aber im Hintergrund sind Geräusche zu hören, die sind nicht von mir, die sind von einem Sperrmüllwagen, der gerade den Sperrmüll abholt. Aber das, ich sage es nur, weil es wahrscheinlich zu hören sein wird. Aber was mich interessieren würde, du hast jetzt gesagt, diese Peer Pressure, das verstehe ich und du hast auch von deinen Vorbildern gesprochen, aber ich möchte nochmal sozusagen zu Vorbildern von ZuschauerInnen, die so ins Kino gehen oder Filme schauen. Und da gibt es natürlich so ein paar Namen, die dann mir mal so gleich so irgendwie einfallen, also die dann so ja, klimaaktivistisch unterwegs sind und dann auch gute Sachen sicher machen, zum Beispiel Hannes Jennecke oder so. Gibt es denn da noch andere, die jetzt da so kommen, also die im Film wirklich sich so ganz klar positionieren und die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht kenne, die du vielleicht auch nennen kannst? Also,
du meinst jetzt in der Filmbranche?
In der Menschen, Filmbranche, also okay. SchauspielerInnen, weil das sind ja wirklich immer große Vorbilder, also für viele Normalos, möchte ich mal sagen, jetzt wie mich oder so sind das ja, oder Vorbilder sind irgendwie Menschen, die einfach über den Fernseher flimmern, ne? Die sozusagen im Kino zu sehen sind und das ist ja schon so eine Macht, die sie dann auch haben damit und einen mitzunehmen und gibt es denn da noch andere? Also ich würde es mir wünschen, die da...
Ich muss hier kurz rascheln, weil ich mir da was aufschreiben muss. Es ist also, weil es gibt so unglaublich viele Vorbilder, ich habe es ja schon gesagt. Also ich war jetzt zum Beispiel letzten Freitag da auf dem Panel zusammen mit Katharina Bergfeld. Das ist eine der Produzentinnen von Flair Film. Und die hat zusammen mit Martin Persil, das ist ein ganz toller Regisseur, dessen Film Everything Will Change jetzt auch gerade in die Kinos kommt. Also kleine Werbetrommel an dieser Stelle. Ich schaue ihn heute Abend in der Schauburg in Dresden zusammen mit meiner Kollegin. Und Martin wird auch da sein. Freue mich schon sehr drauf. Genau das, dann natürlich so diese ganzen UnterzeichnerInnen der Changemakers-Initiative, da kann man auch gerne reingucken, wer da eigentlich alles so dabei ist. Moritz Vierbohm zum Beispiel als Schauspieler hat das auch mitgegründet. Dann möchte ich an der Stelle, das ist jetzt nicht unbedingt Filmbranche, ich glaube, ich bin bisher aus der Filmbranche die Einzige in dem Netzwerk, aber die Future Women, das ist auch ein ganz, ganz toller Zusammenschluss von Frauen, die sich in der Nachhaltigkeitsszene engagieren, aus allen möglichen Branchen und Bereichen. Und das wurde damals von Janine Steger gegründet, die auch ja mal Moderatorin war oder auch immer noch ist und auch eine unserer Botschafterinnen bei The Story of a New World. Und genau, ansonsten, ich meine eigentlich, man kann lokal gucken, man kann auch international oder national gucken. Es gibt da so tolle Netzwerke da draußen und ich bin irgendwie alleine bei den Catalyst 2030 dabei, bei der Do-Community, bei Uplink vom World Economic Forum, bei den Future Women. Also da da kriegt man kontinuierlich Input und kriegt kontinuierlich vor allem auch, trifft man tolle Menschen, die sich einsetzen. Und das kann ich nur so jedem ans Herz legen, da so nach lokalen oder überregionalen Netzwerken Ausschau zu halten, sich da einzubringen, dabei zu sein und da einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern, was da alles so für tolle Leute schon längst engagiert sind und sich davon auch irgendwie mitreißen zu lassen.
Ja, vielen Dank. Also ich hoffe einmal, dass es da einfach noch mehr gibt, die sozusagen vorangehen. Also ich habe auch gerade gedacht, also ich kenne natürlich nicht so viele Filme wie du, aber zum Beispiel Erin Brockovich damals, also durch diese Verfilmung, also dieser Person mit Julia Roberts irgendwie, das, da dachte ich auch, also das ist ja ein knaller Film gewesen, der, glaube ich, auch insgesamt gut ankam und, glaube ich, auch viele dazu inspiriert hat, hoffe ich zumindest.
Ich muss unbedingt noch eine Sache ergänzen, weil du das gerade ansprichst. Es gibt den Hollywood Climate Summit. Und da passiert enorm viel. Das hat mich wirklich, das hat mir, glaube ich, 3 oder 4 schlaflose Nächte bereitet, weil das so ein unglaublicher Fundus an Geschichten und tollen Menschen und so weiter ist. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil es so spannend war. Und ich war da vor 3 Wochen oder sowas bei dem Summit eben, die haben den wieder veranstaltet und ich war da digital dabei. Für alle, die sich jetzt fragen, ob ich geflogen bin, nein, bin ich nicht. Und da ist ein unglaublicher Schatz an Geschichten und an tollen Filmschaffenden und an tollen Autorinnen vor allem auch, die das auf den großen Screen bringen wollen mit den Geschichten. Und da passiert auch schon ganz viel.
Ja, dann hofft man, dass da weiterhin viel passiert, aber sind gute Ausblicke. Also wir sind jetzt wirklich sehr, ich glaube, utopisch unterwegs gewesen, nicht dystopisch, sondern sehr utopisch und das soll ja auch so bleiben. Wir sind am Ende. Also ich schaue wie immer tatsächlich...
Oder am Anfang, je nachdem.
Oder am Anfang, tatsächlich. Also genau, also es könnte auch der Anfang sein, jetzt der Anfang, dass wir da einfach weitere noch mit inspirieren. Und ich schaue zu Friederike und frage
sie. Ich habe eine Million Fragen noch, aber es sprengt leider den Rahmen. Ich hoffe, dass wir irgendwo anders nochmal zusammentreffen.
Total gerne. Spätestens in Berlin bei der Premiere.
Super gerne.
Ja, vielen Dank an dich, liebe Johanna. Vielen Dank an dich, Friederike. Also es hat wirklich total viel Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, wirklich endlos weiterfragen. Aber wir sagen ja immer, vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Folge auch zu Podcasts, die wir schon gemacht haben. Das wäre wahrscheinlich dann ganz sinnvoll und auch bei dir, weil das wirklich ein total spannendes Feld ist und ganz neu für uns. Ja, vielen Dank an dich, vielen Dank an euch und ja, danke an unsere ZuhörerInnen und wir freuen uns auf neue Filme, wir freuen uns auf tolle neue Sachen und da wird einiges passieren. Vielen Dank.
Vielen Dank euch für euer Engagement.